Hin nach Texas, hin nach Texas, wo der Stern im blauen Felde eine neue Welt verkündet, jedes Herz für Recht und Freiheit und für Wahrheit froh entzündet. Dahin sehnt mein Herz sich ganz. Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Texas-Lieder, 1845.
Texas wird als Schlaraffenland gepriesen, als Heimstätte für jeden, der bereit ist, ein Wagnis einzugehen und die Ärmel hochzukrampeln. Man hat also quasi ein Texas-Fieber geschaffen, das nicht mehr unter Kontrolle zu bringen war.
Sonntag in aller Frühe gegen 4 Uhr nahm ich Abschied. Obgleich ich schon jahrelang meiner Heimat gerne lebewohl gesagt hätte, so überströmte mich dennoch ein Gefühl, dem ich fast keine Benennung zu geben weiß. Zwei meiner Brüder begleiteten mich bis Koblenz. Die Schiffsglocken läuteten und in wenigen Minuten sahen wir uns nicht mehr.
Kleindeutschland in Texas. Auswanderung mit dem Mainzer Adelsverein. Von Sabine Mahr.
New Braunfels, eine 60.000 Einwohnerstadt im Herzen von Texas. Jedes Jahr im November wird eine Woche lang das sogenannte Wurstfest gefeiert. Eine Art Rummel, auf dem alles angesagt ist, was deutsch ist, so schmeckt oder klingt. Amerikanische Jodelbands wie die des jungen Alex Meixner füllen die Festzelte. An Ständen im Fachwerkstil gibt's ausgefallene Bier- und Kartoffelpuffer-Spezialitäten und natürlich selbstgemachte Wurst. Tagsüber singt der Edelweiss Kinderchor, abends tanzt man zu bayerischer Volksmusik und polnischer Polka in Dirndl und Lederhosen. Zehntausende von Touristen lockt das Wurstfest jedes Jahr ins texanische Hügelland. Ein Erfolg für eine Veranstaltung, die engagierte Bürger erst 1961 ins Leben gerufen haben, um den Tourismus anzukurbeln. Heute vermarktet New Braunfels nicht nur seine deutschen Wurzeln, sondern nennt sich City of Prince, Stadt eines Prinzen. Prätentiös, aber nicht ganz zu Unrecht, wie der Blick zurück zu den Anfängen verrät. Der Deutsche Bund um 1840. Rosig ist die Lage nicht. Allein im Herzogtum Nassau, dem Gebiet von Westerwald und Taunus, steigt die Bevölkerung innerhalb einer Generation um ein Drittel. Landknappheit, Arbeitslosigkeit und Verarmung sind die Folge. Im Volk gärt es. Die Kriminalität steigt und trägt zur sozialen Unruhe bei. Das beobachtet auch eine politische Klasse, die sich nach dem Verlust ihrer ursprünglichen Führungsaufgaben meist auf Offiziersjobs ausruht. Die deutschen Adligen. Zwei Dutzend von ihnen, allesamt Prinzen, Herzöge, Fürsten, Freiherren oder Grafen, schließen sich deshalb zusammen und gründen den sogenannten Mainzer Adelsverein. Dr. Helmut Schmal vom Institut für geschichtliche Landeskunde in Mainz.
Der Mainzer Adelsverein, der ist mehr oder weniger auch aus einer Laune entstanden. Am 20. April 1842 trafen sich 21 deutsche Offiziere, die zum großen Teil in Mainz stationiert waren, im Schloss zu Biebrich, wo sie Herzog Adolf von Nassau, der Landesherr des Herzogtums Nassaus, eingeladen hatte. Man hat dort überlegt, wie man denn der Bevölkerung, die immer mehr an Armut litt, besonders im Westerwald, eine Perspektive bieten konnte. Und kam auf die Idee, wir schaffen eine Kolonie in Amerika.
Der Verein zum Schutze deutscher Auswanderer in Texas wünscht das Seinige, zu Deutschlands Ehre und Wohl beizutragen, um vielleicht den deutschen Armen eine belohnende Tätigkeit, dem deutschen Gewerbefleiß neue Märkte, dem deutschen Seehandel eine weitere Ausdehnung dereinst zu eröffnen. Unterzeichner Friedrich Prinz von Preußen, Karl Prinz zu Solms-Braunfels, Ottfried Hans Freiherr von Meusebach, Graf Josef von Boos-Waldeck, Fürst
Neu-Deutschland.
Viktor von Meiningen,
so soll die Kolonie nach der Vorstellung der illustren Aristokraten heißen. Der Traum von einem nationalen Ableger in Übersee trifft den Nerv der Zeit. So uneigennützig wie die Pläne der Adligen scheinen, sind sie aber nicht. denn die gesteuerte Auswanderung soll nebenbei einen drohenden Proletarieraufstand in Deutschland abwenden und den Vereinsmitgliedern später satte Erträge aus den amerikanischen Landverkäufen bescheren. Helmut Schmal.
Man hoffte auch, das Bild des Adels etwas zu verbessern, das zu diesem Zeitpunkt etwas gelitten hatte. Im 19. Jahrhundert, das ist ja das Zeitalter auch der Bürgerlichkeit, gab es immer stärkere Kritik an den Zuständen im Deutschen Bund nach 1815. Der Adel galt in bürgerlichen Kreisen zum Teil als überholt, seiner Rolle nicht mehr gewachsen. Man wollte auch ein Stück weit demonstrieren, dass der Adel die sozialen Probleme der Zeit anpacken kann.
Im Jahr 1845 ging eine ganze Bewegung durch die Gegend wegen einer Auswanderung nach Texas. Auch mein Lehrer wanderte im Herbst desselben Jahres noch aus. Sonntags nach dem Gottesdienste, wenn die Jugend zum Spielen sich versammelte, gingen ich und mein Freund Anton in den Wald spazieren. Wie oft saßen wir dann auf einer Anhöhe im Schatten der Eichen? Meist sprachen wir von Texas.
Christian Kraus aus Niederelbert im Westerwald ist 20, als er sehnsüchtig in sein Tagebuch notiert, wie die Nachbarsfamilien ihre Sachen packen. Tatsächlich verlassen viele mit dem Adelsverein die Heimat. Im Westerwald wandern ganze Dörfer aus. Erst 7 Jahre später wird Christian Kraus seinem Lehrer tatsächlich nachreisen. Bis dahin haben die ersten Pioniere schon etliche Strapazen und Lebensgefahren verkraften müssen. Denn Schutz bietet der Adelsverein den mehr als 7.300 Aussiedlern, die in den Jahren 1844 bis 1847 übersetzen, nicht. Im Gegenteil. Die Hafenstadt Galveston. In einer geschützten Hafenbucht liegt die Elissa, ein Dreimaster aus dem 19. Jahrhundert, zur Besichtigung vor Anker. Schmale Doppelbettkojen, eine winzige Bordküche, enge Treppen. Schon die Überfahrt war eine Tortur.
Auf dem Schiff waren ungefähr 20 Deutsche. Die Nacht wurde der Wind stürmisch, sodass fortwährend Geschrei unter den Leuten war und viele sich erbrechen mussten. Schnell wurden die Segel dicht gemacht. Das Schiff schwankte so heftig, dass die Kisten und Kästen übereinander flogen. Einige Male schlugen Wellen auf das Verdeck.
Am gleichen Kai in Galveston, das Immigrationsmuseum Seaport. Hier können Besucher in das Innere einer Holztruhe von damals blicken. Bordgepäck für je eine Familie. Leinen, Werkzeug, Teekessel sind darin verstaut. Auch Fotos, Notenblätter oder Ratgeber für den Mühlenbau.
In the 1840s, the German nobility formed and funded the Association for the Protection of German Immigrants in Texas, or Adelsverein. The Adelsverein immigrants started New Braunfels, Fredericksburg, and many central Texas cities. So many Germans came through Galveston that the local consul built a boarding house to provide food and shelter for new arrivals.
Galveston ist für den Mainzer Adelsverein der erste Anlaufpunkt. Schon 1842, wenige Monate nach dem Schmieden des Plans, treffen zwei aristokratische Offiziere hier ein. Die Grafen Josef zu Boeswaldeck und Viktor von Leiningen. Ihr Ziel? Die Siedlungsbedingungen zu sondieren. Helmut Schmal.
Beide Offiziere kamen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Während Boeswaldeck gesagt hat, das alles ist eine Nummer zu groß für uns, es ist völlig unrealistisch, Kolonisten hier von der Küste über hunderte von Kilometern ins Landesinnere zu bringen, in Land, das noch von Indianern bewohnt ist, das lassen wir lieber, hat der Viktor von Leiningen stattdessen das Ganze eher verklärt. Das ist also mir heute unbegreiflich. Er hat also Texas ganz im Stil der damaligen Reisebeschreibungen als ein Land der Hoffnung präsentiert, als das einzige für die deutsche Kolonisation geeignete Land.
Animiert von Graf von Leiningens Empfehlung, kauft der Adelsverein bald darauf eine Siedlungsgenehmigung von Agenten für ein großes, unbekanntes Gebiet westlich von San Antonio. Doch als der erste Generalkommissar des Vereins, Karl Prinz von Solms-Braunfels, ein Jahr später in Texas eintrifft, steht er vor einem Problem.
Es war ein völliges Fiasko, weil, und das stellte sich zu dem Zeitpunkt erst heraus, die gar keine Ländereien gekauft hatten. Sie sind nämlich Betrügern auf den Leim gegangen, diese Vertreter des Adelsvereins, gewieften Spekulanten, die das komplizierte Landrecht von Texas sich zunutze gemacht haben.
Let me see if I can find it on this map.
Linda Langerhans steht in ihrem Fachgeschäft für historische Landkarten und deutet auf eine Region am Llano-Fluss. Ihre Finger umkreisen die 5000 Quadratmeilen, die der Adelsverein im Jahr 1844 auf die Schnelle erwirbt. Wiederum ungesehen und wiederum von windigen Agenten. Zu spät stellt sich heraus, das Gebiet liegt in unzugänglichem, steppenartigem Bergland, ist noch gar nicht vermessen und dazu Jagdrevier der Comanchen. Die Auswanderungswilligen im Westerwald ahnen nichts. Und der Adelsverein macht weiterhin Reklame. Pro Familie verspricht er 320 Acres an Land, rund 130 Hektar, Verpflegung bis zur ersten Ernte, dazu einen Dorfarzt, eine Schule, eine Kirche. Obwohl schließlich doch eine Transportgebühr von 600 Gulden verlangt wird, zu viel für die ursprüngliche Zielgruppe der Armen, meldet sich die Mittelschicht, Handwerker und Bauern, zuhauf.
Die Propaganda war also effektiver als gedacht. Man hat ja auch mit allen Mitteln gearbeitet, Annoncen, Briefe, gedruckte Ratgeber. Man hat also quasi ein Texas-Fieber geschaffen, das nicht mehr unter Kontrolle zu bringen war.
Immer sah man nichts als Himmel und Wasser. Die Sehnsucht wuchs mit jedem Tag mehr, Land zu sehen. Am 11. Oktober kam ein Lotse. Alle jubelten schon vor Freude. Und wirklich sah man schon am anderen Morgen Land. Jetzt erblickte man in der Ferne viele Fischerkähne. Es war Sonntag. Alles hatte sich festlich gekleidet. Christian Kraus, Tagebuchnotiz.
Als die Auswanderer 1844-45 ankommen in Galveston, sind sie zunächst nach Karlshafen verbracht worden. Das war so eine kleine Siedlung und da herrschten verheerende Bedingungen. Der Verein war momentan klamm an Geld. Die Leute wurden schlecht verpflegt, es gab schnell Seuchen, der Winter kam langsam und man hatte auch keine Transportmöglichkeiten, die Leute ins Landesinnere zu bringen.
Das ist ein Buch, wo die Schiffliste drin sind. Die Vogels kamen auf die Riga, sagt das Buch. 1846. Masse von den Leuten kamen auf dieselbe Schiff wahrscheinlich.
Nelda Vogel und ihr Mann George bewohnen eine Farm im Hill County, 13 Meilen außerhalb von Fredericksburg. Auf den ersten Schiffen unter den mehr als 3000 Einwanderern Georges Ur-Urgroßeltern.
Wir wissen, die Eltern sind weg von Deutschland und die 5 Kinder. Aber die älteren Leute kamen nie an. Die waren krank geworden auf dem Schiff wahrscheinlich und waren in die See beerdigt. Und viele sind gestorben.
Als 1846 der Krieg mit Mexiko ausbricht, werden Pferde und Transportmittel knapp. Die deutschen Einwanderer müssen sich zu Fuß auf den Weg machen. Von dem feuchtwarmen Küstenort Karlshafen 300 Kilometer ins Landesinnere. Das Ziel? Ein Flecken Land, den Prinz Karl 1845 zum Teil auf Pump erstanden und nach sich selbst benannt hat. Neubraunfels, heute New Braunfels, soll nur ein provisorischer Siedlungsort sein, auf halbem Weg ins unerreichbare Indianergebiet im Norden. Wer dort ankommt, erhält Ackerland, aber nur 10% der versprochenen Fläche. Ähnliches passiert in Friedrichsburg bzw. Fredericksburg, das ein Jahr später als weiterer Trittstein in Richtung Comanchenland gegründet wird. Heute bilden beide Städte das Herz des sogenannten Deutschen Gürtels von Texas.
Drum mag da kommen, was es sei. Wir dienen unserem Prinzen treu, wir tapferen Texaner.
Die Hymne, die der Prinz Solms zu Braunfels für seine Garde hat schreiben lassen, ertönt nicht lange. Nach nur 10 Monaten muss er als Generalkommissar zurücktreten. Mit Adelsdünkel, Prasserei und wirrer Buchführung hatte er den Mainzer Verein binnen kurzer Zeit in Misskredit gebracht. Sein Nachfolger, Freiherr von Mäusebach.
Solms Braunfels und Mäusebach waren zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Solms Braunfels war ein Aristokrat alter Schule, der sehr viel Wert auf seinen Status gelegt hat, auf seine Verwandtschaft. Und Mäusebach war Pragmatiker. Er war zwar auch Adliger, er war ein Freiherr, legte aber gleich seinen Titel ab, nachdem er in die USA gekommen war, nannte sich John O. Mäusebach stattdessen.
Doch John O. Mäusebach tritt ein schweres Erbe an. Der Traum einer deutschen Kolonie ist durch den Beitritt Texas zu den USA ausgeträumt. Vor allem aber machen den Deutschen im Sommer 1846 Seuchen und Krankheiten zu schaffen.
Der einzige Arzt in Neubraunfels war damals der Vereinsdoktor Köster, dem bereits so viele Patienten unter den Händen weggestorben waren, dass die Überlebenden in grässlichem Galgenhumor den Friedhof nur noch Kösters Plantage nannten. Die Mundfäule grassierte schrecklich in Friedrichsburg und nahm, sich über den Kehlkopf und die Lungen verbreitend, vielfach einen tödlichen Ausgang. Noch im Jahr 1846 starben von 600 Kolonisten 156, also mehr als 25%. Verdorbenes Korn, Mehl und Speck voller Würmer waren die einzigen Artikel, welche die Vereinsverwaltung auf Borg noch lieferte. Augenzeugenbericht.
Fredericksburg am Eingang zum Stadtfriedhof. Ein eiserner Bogen mit schwarzen Lettern auf Deutsch.
There was an epidemic of diphtheria, and many of the children, passed away.
Die Fremdenführerin streift durch Reihen alter gepflegter Grabsteine und weist auf ein Kindermassengrab aus dem Jahre 1846 hin. Fast jeder vierte Einwohner von Fredericksburg und New Braunfels stirbt allein in diesem Sommer. Als klar ist, dass der Adelsverein das Ersparte der Siedler veruntreut hat, sammelt sich eine wütende Meute. Am Silvestertag zieht sie vor John Mäusebachs Amtsgebäude, um ihn zu lynchen. Erst als Mäusebach schriftlich verspricht, in Kürze zurückzutreten, gibt sich der Mob zufrieden. Kurioserweise bringt der Generalkommissar gerade in diesen letzten Amtsmonaten zustande, was sein Image bis heute prägt. Eine Lösung für die alltäglichen Konflikte mit Indianern. Tödliche Pfeile aus dem Hinterhalt, angezündete Felder, gestohlenes Vieh. Die Comanchen wehren sich heftig gegen die deutschen Eindringlinge. Und die schlagen grausam zurück.
Ein armer, halb verhungerter Indianer wurde heute öffentlich nahe bei der Stadt an einen Stamm gebunden und erschossen und der Körper verbrannt. Emil hatte denselben nahe bei seinem Hause aufgefangen. Christian Kraus, Tagebuchnotiz.
Im März 1847 dringt John Mäusebach mit einem Pioniertrupp ins Comanchenrevier am Llano-Fluss vor. Zur Begrüßung schießt er vor aller Augen seine Munition ins Leere. Ein Signal für seine friedlichen Absichten.
Mäusebach ist es gelungen, 1846 im Mai einen Vertrag mit den Comanchen-Häuptlingen abzuschließen. Und dieser Vertrag gilt bis heute. Es soll der einzige Vertrag sein zwischen Europäern, also Siedlern und Indianern, der nie gebrochen worden ist.
Tatsächlich wird der Friedensvertrag bei einem Gegenbesuch der Indianerhäuptlinge in Fredericksburg besiegelt. Die Indianer erscheinen in bunter Tracht. John Mäusebach kann an diesem Tag im Mai 1847 auch die Vereinskirche einweihen. Ein achteckiges Gebäude mit Giebeldach, das unter den Einwohnern nur Kaffeemühle heißt. Es dient als Kirchengebäude, als Schutz- und Versammlungsraum, als Schule. Hans Leyendecker, dem der Schüler Christian Kraus nachreist, wird hier als erster Lehrer von Fredericksburg unterrichten.
This is the original bell that hung in the bell tower of the building.
Bevor Mäusebach sein Amt im Juli abgibt, gelingt es ihm auch noch, eine weitere Vision wahr werden zu lassen. Im Frühsommer 1847 legt er den Grundstein für 5 weitere Siedlungen, alle im Comanchen-Gebiet rund um den Llano-Fluss. 4 davon benennt er nach Mitgliedern des Mainzer Adelsvereins mit Kastell, Leiningen, Meerholz, Schönburg. Die letzte Siedlung heißt Bettina, nach Bettina von Arnim, dem freidenkerischen Frauenidol der Zeit.
Im Gefolge der Handwerker und Bauern waren auch Intellektuelle, die hatten besonders hohe Erwartungen an Amerika. So entstand zum Beispiel auch eine Siedlung Bettina, die von einigen Hessen, besonders aus Darmstadt, gegründet wurde. Diese Hessen hatten ursprünglich das Ziel gehabt, eine sozialistische oder kommunistische Kolonie ganz woanders, nämlich in Wisconsin, zu gründen. Als das der Adelsverein mitbekommen hat, haben die gesagt, nichts da, wir bieten euch an, dass ihr eure Kolonie auf unserem Land gründen könnt. Das ist natürlich auch ein völliges Paradoxon, aber die haben alles genommen, was sie kriegen konnten, weil mittlerweile der Ruf des Adelsvereins so schlecht geworden war, er war auch kurz vor seinem Ende schon, dass man froh war über jeden Siedler, den man noch nach Amerika bringen konnte und der vielleicht auch noch ein bisschen Geld mitgebracht hatte.
Die Darmstädter Kolonisten, die sogenannten 40er, gehören keiner Konfession an, sondern sind Freidenker. Ihre Visionen: freie und feiernde Kommunen nach dem Vorbild antiker Philosophenzirkel zu gründen. Deshalb sprechen sie Latein, die Modesprache der Intellektuellen. Ihre Truhen sind halb mit Büchern, halb mit Kartoffeln gefüllt, erzählt ein Augenzeuge. Dem Lieddichter Heinrich Hoffmann von Fallersleben sichert der Adelsverein zu, eine Freidenkersiedlung nach ihm zu benennen. Trotz seiner Begeisterung reist der aber nie nach Texas. Im Rückblick wohl die richtige Entscheidung.
Diese Siedlung Bettina und einige andere Siedlungen, denen war nicht viel Erfolg beschieden, weil diese 40er waren halt keine Bauern aus Fleisch und Blut, sondern sie waren Latin Farmers, also lateinische Bauern, die das Lateinische besser beherrschten, wie die Landwirtschaft, wie das Pflügen meinetwegen. Die oft auch nicht recht Freude entwickelten an ihrem neuen Beruf über Jahre und dann auch in die Städte gezogen sind.
Hier war seine Druckpresse und links haben die gewohnt. Und manchmal war der sehr kontrovers und die Leute haben sich geärgert und sind hergekommen, haben ihm die Presse abgenommen und in den Fluss geschmissen. Der ist nämlich hier am Fluss und hatte sie mit seinen Jungs wieder rausgeholt. Und nee, der hat die hier gedruckt, die Zeitung.
Helga Zur Hollis, Stadtführerin in New Braunfels, deutet auf ein weiß getünchtes Fachwerkhäuschen mit zwei Haustüren und einem blühenden Garten, der bis zum Comelflüsschen reicht. Das Zuhause von Ferdinand Lindheimer, Literaturdozent aus Frankfurt. Nach dem Scheitern der Bettina-Siedlung wird er Verleger der deutschsprachigen Neu-Braunfelser Zeitung. Das erste Exemplar 1852 ist noch auf Metzgerpapier und Tapete gedruckt. Es ist die Zeit, in der auch der junge Christian Kraus aus dem Westerwald seinen Texas-Traum wahrmacht.
Am 2. Mai kam ich in Fredericksburg an, meinem Ziel der Reise, und suchte gleich Herrn Leyendecker, meinen früheren Lehrer, auf, wo ich gut aufgenommen wurde. Kletterte ich auf den schönen Gebirgen bei Fredericksburg herum, so dachte ich oft, welche Freude wird es wohl sein, wenn später Freund und Freundin hier eintreffen, um in der Wirklichkeit das zu schauen, was man in der Heimat nur in Fantasiebildern sich denkt.
Die Bedingungen für die Texasdeutschen bessern sich in den 1850ern. Doch 10 Jahre später ist es mit der Ruhe wieder vorbei. 1861 bricht der amerikanische Bürgerkrieg aus. Die Unionisten im Norden kämpfen gegen die konföderierten Staaten im Süden. Der Streitpunkt: Sklaven. Helmut Schmal.
Im amerikanischen Bürgerkrieg lag Texas natürlich im Süden, gehörte zu den Südstaaten. Die Deutschen sympathisierten meistens mit dem Norden, mit der Antisklaverei-Bewegung. Das führte dazu, dass ein Teil der Deutschen offen sich auch bekannte zu den Nordstaaten, weswegen sie dann auch Repressionen erlitten, gerade in Fredericksburg und New Braunfels.
Die Hängerband haben sie geheißen. Ich weiß, meine Mama hat immer noch von gesprochen. Das war in 1862. Und da sind 60 von den Männern sind zusammengekommen und haben gesagt, wir gehen und Feiden stehen vor die Union.
Nelda Vogel sitzt vor einem Kasten mit alten Familienerinnerungen. Im Jahr 1862 flüchten 60 Deutsch-Texaner nachts, um sich den Unionisten aus dem Norden anzuschließen. Doch sie kommen nicht weit. Als sie am Fluss Nueces campen, werden fast alle von der Südstaatenmiliz massakriert. Auch der junge Christian Kraus ist von der Tragödie betroffen, wenngleich nur indirekt.
Register der Stadt Fredericksburg. Dieses Haus wurde 1859 gebaut von Christian Kraus und seiner Frau Anna Maria. Kraus hat hier als Bauer und Lehrer gearbeitet. Die Kraus-Familie hat für ihre 7 Kinder gesorgt und für die 7 Kinder von Peter Burg, der während des Bürgerkriegs von der Hängerbande getötet wurde.
Strudel. We sell them in slices or half strudels or whole strudels.
Nach dem Bürgerkrieg geht es dann tatsächlich bergauf. In New Braunfels etwa öffnet 1886 die Bäckerei Nägele. Sie gilt als älteste von Texas, die heute noch Bäckereiwaren verkauft. Auch Landwirtschaft und Handwerk brummen. Sonst pflegt man deutsche Geselligkeit. In Skat- und Schützenvereinen, Kegelclubs, Tanzcafés und Sängerfesten. Oft bleiben die deutschen Siedlungen unter sich. Um 1900 sprechen mehr als 100.000 das Texasdeutsch, einen deutschen Dialekt mit englischen Einsprengseln. Das ändert sich mit den Weltkriegen.
Viele Texaner deutscher Abstammung haben ihr Deutschtum abgelegt, in Anführungszeichen. Es gab vorher praktisch nur deutschen Sprachunterricht in einigen Siedlungen. Viele weigerten sich auch Englisch zu lernen. Deutsche Gottesdienste gab es bis in die 1940er Jahre, deutsche Zeitungen sogar bis in die 1950er Jahre. Aber der Erste Weltkrieg war da schon ein Knick. Und zum Teil haben Leute ihre Nachnamen amerikanisiert. Und sogar bei der Volkszählung 1920 in den USA stieg die Zahl derjenigen Personen, die angeblich in der Schweiz oder in Luxemburg geboren waren, deutlich an, weil es halt Deutsche gab, die nicht zugeben wollten, dass sie aus Deutschland stammen.
Das ist heute wieder ganz anders. Jedes Jahr im Mai feiert Fredericksburg sein Gründungsfest. Dann halten auch die Comanchen ihren Pow-Wow in der Stadt, um zu bestätigen, dass der Friedensvertrag von 1847 ungebrochen ist. Bei Tänzen in traditionellem Federschmuck und einem Umzug mit Gesang und Fahnenträgern wird auch die deutsche Flagge geschwenkt. Die Nachkommen der deutschen Einwanderer halten das Erbe des Mainzer Adelsvereins also hoch, auch wenn dieser damals auf ganzer Linie gescheitert war. Helmut Schmal.
Spätestens 47, 48 war es zu Ende. Es kam aus Deutschland nur einmal Geld. Es war also völliges Eigentor für das Renommee des Adels gewesen. Der Adelsverein war keine Erfolgsgeschichte. Vielleicht nur in dem Sinne, dass die Kolonisten, die man angeworben hat, sich dann doch zufrieden gegeben haben mit dem, was sie bekamen. Nur wenige sind zurückgegangen. Einige haben auch in Deutschland den Verein schlecht gemacht, publizistisch. Aber andere haben einfach die Ärmel hochgekrempelt und es nach einigen Jahren dann durchaus zu etwas gebracht.